NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Wir reden heute Abend über die Frage, die viele Menschen bewegt und über die diskutiert wird, nämlich: Hat eine Jamaika-Koalition eigentlich eine Chance? Schwarz, Gelb, Grün, geht das miteinander? Wir fragen, was verbindet die Parteien und was trennt sie? Und wäre denn eine Jamaika-Koalition eine gesamtdeutsche Koalition? Kann sie auch die Menschen erreichen, ja, die womöglich andere gewählt haben? Darüber wollen wir reden. Und die Frage an Sie: Welche Chancen geben Sie denn einer Jamaika-Koalition? Kann sie zustande kommen? 08000 441777.
Müssen Sie irgendwo entgegenkommen, ne? Jeder hat ja sein Kernthema und will das auch durchgesetzt haben. Jamaika ist schön, ne? Aber mit dem bayerischen Schwiegermutter dahin zu fahren, ist nicht so einfach. Seehofer muss sich ja profilieren irgendwo, ne? Die CSU halte ich also für den schwierigsten Partner.
Ich denke wie alle, dass es schwierig wird, die CSU und die Grünen zusammenzukriegen. Vor allen Dingen in der Energiepolitik, in der Landwirtschaftspolitik und in der Flüchtlingspolitik. Aber wäre mal eine interessante Kombination.
Das Trennende ist ja immer die Obergrenze, weil die CSU gar nicht davon ausgeht, dass wir Einwanderung brauchen. Da sind sie also stark in der Schnittstelle mit der AfD.
Ich finde, nach dem, was passiert ist nach der Wahl, sollten sich jetzt alle mal zusammentun und wieder auf die guten Werte besinnen.
Ich habe mich immer schon gewundert, wie schnell ehemals alternative Parteien plötzlich das hinbekommen, mit ehemals konservativen Parteien gut zusammenzuarbeiten. Das finde ich toll. Also irgendwie funktioniert es.
Ich glaube, es wird sehr schwierig, weil die einfach sehr weit auseinander liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen ohne Selbstaufgabe sich in einer Regierung mit der CSU wiederfinden.
Da müssten die schon irgendwie noch einen Schritt weiter sein, um sich dann wirklich auf so ein paar Sachpunkte zu einigen, die drei du, die fünf ich oder so. Ich sehe das nicht, dass so wie es bislang gelaufen ist, dass da jetzt irgendwie wirklich eine gute Arbeit bei rauskommen kann. Aber wer weiß, ist ja auch immer eine Personalfrage, wer sich da wie mit wem einigt.
Das wird schwierig, aber die werden sich wohl irgendwie zusammenraufen.
Die werden sich zusammenraufen. Meinen Sie das auch? Wir fragen heute Abend und reden über die Frage: Hat Jamaika eine Chance? Und Silvia Buckel sammelte erste Stimmen. Und ich bin sicher, auch Sie diskutieren das zu Hause am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Geht das denn? Kann das gehen mit Schwarz-Gelb-Grün? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Hugo Müller-Fock ist Journalist, Autor und Publizist, sitzt in Frankfurt. Guten Abend, Herr Müller-Fock.
Guten Abend, Herr Brohmann.
Herr Müller-Fock, lassen Sie uns kurz mal eine kleine Rückblende wagen. Bundestagswahl, Sie sitzen vorm Fernseher, sehen das erste Ergebnis und sehen, aha, da ist wahrscheinlich nur Jamaika möglich. Was haben Sie gedacht?
Der Gedanke kam mir nicht erst am Wahlabend um 18 Uhr. Das war eigentlich auch schon in den Wochen vorher absehbar, dass eine der klassischen Zweierkoalition Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün oder Rot-Grün, dass es dafür auf keinen Fall reichen wird und dass es wohl auf eine Dreierlösung hinauslaufen könnte. Insofern war ich da gar nicht überrascht.
Und die Dreierlösung, haben Sie die an dem Abend für möglich gehalten oder haben Sie gedacht, na, das kann da irgendwie nichts werden?
Also ich bin immer noch sehr skeptisch, was die Dreierlösung angeht, also was diese Dreierlösung angeht. Ich habe mich aber sehr gewundert, dass die SPD von vornherein gesagt hat, wir haben die Wahl nicht gewonnen, der Rest interessiert uns nicht mehr. Jetzt guckt ihr mal, wie ihr zur Rande kommt. Das ist eine andere Tonalität, als das früher bei der SPD hieß. Erst das Land, dann die Partei.
Mhm. Über die SPD können wir auch reden, ob das denn nun klug und richtig war, gleich zu sagen, wir gehen in die Opposition. Und ob man womöglich vermuten kann, machen die noch eine Rolle rückwärts, wenn es gar nicht geht, und sagen dann, wir sind doch bereit. Darüber können wir heute Abend auch reden. Professor Dr. Thorsten Faas ist Politologe an der Uni in Mainz. Guten Abend, Herr Faas.
Hallo, grüße Sie.
Was haben Sie denn gedacht am Wahlabend, als klar wurde, na, das geht nur mit dreien?
Ja, das wird jetzt eine schwierige Situation. Wir merken das ja auch, dass das jetzt alles andere als ein Automatismus ist, der da gerade abläuft. Aber auf der anderen Seite habe ich dann in einem etwas kühnen Moment vielleicht gesagt, Jamaika ist für mich alternativlos. Ich sehe nicht wirklich, dass dieses Projekt scheitern kann, scheitern darf. Ich glaube auch, dass die Absage, Herr Müller-Fock hat es ja gerade schon erwähnt, der SPD an eine Neuauflage einer großen Koalition wirklich so deutlich formuliert worden ist, dass es da eigentlich kein Zurück mehr gibt. Und da die Deutschen ja auch Stabilität durchaus wertschätzen, ist der Druck jetzt groß auf das sogenannte Jamaika-Bündnis mit den insgesamt vier Parteien. dass ich letztlich doch glaube, dass das, so schwierig es jetzt auch ist, dass das am Ende doch langwierige, aber erfolgreiche Koalitionsverhandlungen sein werden mit Angela Merkel an der Spitze und dann wie auch immer aussehenden Ministerien, Ministern. Aber ich glaube, es wird am Ende zum Erfolg führen.
Also Herr Müller-Vogt ist skeptisch. Der Professor Faas sagt, es wird funktionieren. Es ist alternativlos. Der Dritte im Bunde heute Abend ist Michael Weidemann. Er ist unser Journalist hier in NDR Info, zuständig für Landespolitik. Herr Weidemann, wie ging es Ihnen am Wahlabend, als Sie gesehen haben, das muss mit dreien gehen?
Ja, es geht ja eigentlich mit Vieren. Also die CSU ist ja nicht umsonst immer erwähnt worden als eine eigenständige Kraft. Darauf legen die nicht nur selbst Wert, sondern das ist ja inhaltlich auch der Fall. Ja, tatsächlich, ich hatte sofort die Assoziation Jamaika. Sicherlich auch aus der Kenntnis dessen, was man hier im Norden in Schleswig-Holstein gesehen hat. Mir war auch klar, dass die SPD bei dem Ergebnis aussteigen musste aus der Koalition. Nicht nur das Argument, dass sie jetzt stärkste Oppositionsfraktion ist und damit die AfD ablöst oder gar nicht erst dafür sorgt, dass die stärkste Fraktion wird in der Opposition, sondern das wäre auch ist eine Überlebensfrage für die SPD. Und damit blieb nur Jamaika und auch ich bin da der Auffassung, dass dieses Bündnis kommen wird, wenn auch vielleicht unter starken Geburtswehen, aber man kommt nicht drumherum.
Man kommt nicht drum, ist ein anderes Wort für alternativlos. Was meinen Sie? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Hat diese Koalition eine Chance. Herr Müller-Vogt, Sie haben von der Großen Koalition mal gesagt, das ist kein großes Projekt, kein Ehrgeiz, etwas Grundlegendes zu verändern. Geben Sie denn einer Dreierkonstellation Schwarz-Gelb-Grün einen anderen Schub, eine andere Motivation? Meinen Sie, da würde was anderes auf uns zukommen?
Also bei der letzten Großen Koalition war ja aufgrund der Mehrheitslage, wäre die Chance da gewesen, etwas mehr anzupacken. Da waren aber alle Beteiligten etwas relativ ohne allzu großen Ehrgeiz. So, die Dreierkoalition, das ist mit Sicherheit kein Projekt. Das ist eher eine Notgeburt, wenn es dazu kommt. Das ist so ungefähr, Sie gehen in die Stadt und wollen sich einen Anzug kaufen und Sie finden keinen und dann kaufen Sie halt einen Mantel, damit Sie was gekauft haben. Also, ich sehe da keinen Überbau, was da sozusagen bei diesen drei, beziehungsweise, wie Herr Weidemann richtig sagt, bei den vier Parteien da zustande kommt. Zumal natürlich die CSU der schwierigste Partner in dieser Konstellation ist, weil die CSU blickt auf den Herbst 2018 und die Landtagswahl in Bayern. Und alles, was die CSU jetzt in Berlin verabreden wird oder nicht verabreden wird, steht unter dem Aspekt, was nutzt uns das in Bayern? Hilft uns das, unsere Position als Mehrheitspartei, als Partei mit der absoluten Mehrheit in Bayern zu verteidigen? Und da gilt Bayern first und CDU second. Und deshalb wird das ganz, ganz schwierig. Und es wird sicherlich kein großer Wurf geben, sondern allenfalls eine Art Flickenteppich aus verschiedenen Wünschen und Vorstellungen und Zielen der beteiligten Parteien, wo man sich dann auf einen kleinen gemeinsamen Nenner einigt. Aber ich kann da nicht erkennen, sozusagen eine durchgehende große Linie.
Lassen Sie uns mal über die größte Polarisierung in diesem Modell reden. Herr Faas, Sie sind der Politologe. Erklären Sie uns doch mal, wie kann das eigentlich gehen, die CSU auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite?
Ja, ich glaube, man muss so ein paar Dinge unterscheiden an der Stelle. Es gibt ja sehr verschiedene Streitpunkte in so einer Koalition und es gibt Themen, da kann man einfach auch jedem Koalitionspartner erstmal seine eigene Spielwiese lassen. Man wird den Grünen sicherlich viel Raum geben, dass sie sagen können, wir haben viel für Klimapolitik gemacht, durchgesetzt. Denn keine der anderen Parteien wird ja offensiv sagen, wir sind gegen Klimaschutz. Da sind alle dafür. Das heißt, wir haben es auf der einen Seite mit so Streitigkeiten zu tun, wo es im Prinzip nur darum geht, wer vertritt es am vehementesten. Also auch selbst der Atomausstieg, der ja früher vielleicht mal ein wirklich polarisierendes Thema zwischen genau auch diesen jetzt wohl zukünftigen Koalitionären, also ein echt polarisierendes Thema gewesen ist. Selbst diese Polarisierung ist weg, sodass wir, wie gesagt, eine breite Palette von Themen haben, die letztlich darüber Differenzierung ermöglichen, dass man sagen kann, okay, Du bist das Gesicht dieser Koalition mit Blick auf Klimaschutzpolitik. Die CSU ist vielleicht für bestimmte konservative Wertvorstellungen. Aber da kommt man sich nicht unbedingt in die Quere. Da geht es im Prinzip nur darum, wer ist das Gesicht. Schwierig wird es bei all den Themen. Und deswegen muss man auch so genau zuhören in diesen Tagen, wo dann wirklich unvereinbare Positionen formuliert werden. Also wenn dann die eine Partei sagt, mit uns keine Obergrenze, no way, wir schließen es definitiv aus. Und die anderen sagen, ja, mit uns aber nur Obergrenze. Ne? Dann haben sie sofort eine Situation, wo eigentlich am Ende entweder ein genialer Kompromiss gefunden werden muss, wie es gleichzeitig eine Obergrenze geben kann und auch wieder nicht. Oder sie haben eine Partei, die gewinnt und eine andere, die verliert. Und das macht sozusagen, das macht den Sprengstoff aus für diese Koalitionsverhandlungen. Denn man darf ja eins nicht vergessen, wir haben ja inzwischen eine Praxis, dass ein Koalitionsvertrag, wenn er denn am Ende beschlossen worden ist, dann eigentlich auch nochmal von den jeweiligen Mitgliedern abgesegnet werden muss. Und wenn sie dann als CSU plötzlich vermitteln müssen, ja, wir haben eigentlich immer gesagt, Obergrenze ist für uns nicht verhandelbar und dann haben sie einen Koalitionsvertrag, da steht ja aber nicht drin. Wie wollen sie das eigentlich ihrer Basis vermitteln? Mhm. Oder eben umgekehrt für die Grünen. Also insofern, ich glaube, wir sehen jetzt erstmal in den nächsten Tagen und Wochen viel Symbolpolitik, viel Schwerpunktsetzung, die aber letztlich relativ unproblematisch ist. Diese unvereinbaren Positionen, ich denke, die wird man ganz am Ende in Angriff nehmen. Da wird man elegante Formulierungen finden müssen, aber da liegt der eigentliche Sprengstoff.
Michael Weidemann, Sie sind der Journalist, beschäftigen sich mit Politik und Landespolitik, haben sicherlich auch die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein verfolgt. Wenn wir das hören von Herrn Faas, da gibt es dann elegante Formulierungen. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Frage der Obergrenze zwischen Grün und CSU, ja, dass die in irgendeine Formulierung gegossen werden kann, womit alle leben können?
Ja, alle leben schon. Die Formelkompromisse sind ja sogar schon in der Diskussion, wenn auch nur halblaut geäußert, nämlich die Frage, ob man über ein Einwanderungsgesetz dann auch bestimmte Quoten festlegt. Das ist natürlich schwierig trotzdem für die CSU zu vermitteln, weil in Bayern es schwer sein wird zu sagen, also wenn wir eine Obergrenze festlegen bei der Einwanderung von Arbeitskräften zum Beispiel, dann ist damit natürlich nicht automatisch eine Obergrenze für Flüchtlinge gemeint. Aber dass man da bei diesen besonders kritischen Punkten am Ende auch eine Formel findet, das glaube ich, wird nicht das Problem sein. Schwieriger wird es nachher in der Umsetzung von solchen schwierigen Punkten. Und das merkt man ja dann meistens erst, wenn man eine Zeit lang schon sozusagen im Koalitionsehebett liegt.
Also ich fand es vorgestern hochinteressant, dass gestern der Bundespräsident in seiner Rede sagte, wir müssen uns bei der Flüchtlingspolitik ehrlich machen und wir müssen sagen, wen wir haben wollen und wie viele wir haben wollen. Das war also sozusagen aus dem Munde des Staatsoberhaupts ein Hinweis. Wir müssten uns schon auf eine Größenordnung einigen, aber gleichzeitig war der Bundespräsident natürlich viel zu diplomatisch oder man kann auch sagen, nicht mutig genug, um auch nur etwas in den Mund zu nehmen, was an eine Zahl erinnern könnte. Nur, Herr Weidemann hat ja eben darauf hingewiesen, das Problem ist ja einfach, wenn ich sage, wir regeln die Einwanderung anders, als sie jetzt geregelt ist, wobei ich jetzt nur in Klammer sagen muss, die Blue Card ist eigentlich ein sehr vernünftiges Instrument, wird nur nicht genutzt. Wenn ich sage, und da werden sich die Parteien relativ schnell einigen, auch mit der CSU, Fachkräfte, Zuwanderungsgesetz, Einwanderungsgesetz, wie immer man das nennt, dass man eine bestimmte Zahl von Menschen anwirbt nach dem Bedarf, den wir haben in Deutschland, da wird man sich auf einigen. Mhm. Das heißt aber doch nicht, dass gleichzeitig damit die Zahl derer, die versuchen, an die Grenze zu gelangen, dann Asyl zu sagen und damit drin sind und meistens für immer drin sind, dass deren Zahl dann zurückgeht. Welcher Flüchtling in Afrika sagt dann, Moment, die Deutschen, die haben jetzt ein ganz tolles Einwanderungsgesetz, da kann ich jetzt gar nicht mehr hin, weil ich die Kriterien nicht erfülle. Der wird erst recht sagen, Asyl.
Gut, aber die Frage bleibt doch, was könnte denn in der Flüchtlingspolitik, Herr Faas als Politologe in der Runde, der gemeinsame Nenner werden?
Ja, die Argumente sind ja schon gefallen und im Prinzip können Sie ja auch die beiden Konzepte, ob das inhaltlich sinnvoll ist, ist ja eine ganz andere Frage, aber Sie können ja sozusagen die Flüchtlingsthematik mit der gesteuerten Zuwanderung in den Arbeitsmarkt durchaus verbinden und sagen, okay, wir wollen insgesamt pro Jahr eine Zahl von x Menschen in Deutschland willkommen heißen oder hineinlassen. Darin wird eine nicht vorhersehbare Zahl von Asylanträgen oder Personen sein, die Asyl beantragen, und dann bleibt eben ein Rest. Den steuern wir dann gegebenenfalls über bestimmte Kriterien aus. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das könnte ja so eine Linie sein, auf die das Ganze hinausläuft, wie sie dann eben doch am Ende tatsächlich eine Obergrenze definieren könnten, die dann zur Konsequenz hat, dass letztlich die Zahl der Zuwanderer oder die Zahl der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt die Stellschraube ist, über die sie das lösen. Ich würde allerdings noch mal einen anderen Punkt an der Stelle machen wollen. Ich glaube, man muss jetzt wirklich trennen die Frage, findet man einen Kompromiss, um diese Koalition sozusagen erstmal zum Leben zu bringen, zum Laufen zu bringen? Und was passiert dann vielleicht später? Und welche Schmerzen bereitet das den Koalitionären? Weil zu diesem späteren Zeitpunkt müsste ja dann einer der vier Parteien sagen, jetzt ist für mich ein Punkt erreicht, da lasse ich das Bündnis platzen. Und das ist schon was ganz, ganz anderes, als jetzt im ersten Schritt erstmal das Bündnis überhaupt, sagen wir mal, zum Laufen zu bringen. Insofern kann man dann, glaube ich, auch aus Sicht der Kanzlerin sagen, ja, für sie geht es jetzt erstmal darum, dieses Bündnis zu schmieden. Und dann kann sie eigentlich in bekannt präsidialer Art und Weise so über den Dingen stehen, die einzelnen Parteien so ihre Sachen machen lassen, und sie lässt es erstmal laufen, bis der nächste Wahlkampf kommt, dann reklamiert sie alle Erfolge für sich und kann vergleichsweise entspannt in die nächste Wahl und den nächsten Wahlkampf gehen. Macht sie wahrscheinlich nicht, aber insofern glaube ich wirklich, dass man diese beiden Phasen doch sehr, sehr strikt trennen muss, weil sie auch ganz andere Logiken nochmal haben. Und jetzt geht es echt darum, das Bündnis zu schmieden. Und da reichen erstmal die Formelkompromisse.
Aber heißt es nicht unterm Strich, dass auf jeden Fall Wählergruppen enttäuscht werden, Herr Faas?
Sicherlich. Ich meine, das ist ein Thema, was natürlich wie ein Damoklesschwert über unsere ganzen Sendung heute schwebt, dass ein solches Bündnis, ich meine, wir haben ja jetzt Zahlen gesehen, dass wenn der Deutsche konfrontiert ist mit der Situation Jamaika oder nicht so ungefähr, dann findet er sogar Jamaika plötzlich gut. Wenn man sich Umfragen vor der Bundestagswahl anguckt, als das alles noch einen viel hypothetischeren Charakter hatte, dann waren diese ganzen neumodischen Dreierkoalitionen, ob die jetzt Ampel sind oder Jamaika oder alle möglichen anderen Konstellationen, die eben nicht klassisch schwarz-gelb auf der einen Seite, rot-grün auf der anderen Seite sind, die sind extrem unbeliebt. Und das führt natürlich dazu, dass sie immer in diesen neuen Koalitionskonstellationen, die wir nicht gewohnt sind, mit denen wir bisher auch nicht sozusagen souverän umgehen können, dass es da Enttäuschung gibt, dass da auch natürlich weitreichende Kompromisse gefasst werden müssen, was dann wiederum zu mehr Enttäuschung in bestimmten Teilen führen wird. Also was das mit unserer Demokratie macht, mit der Regierungszufriedenheit, vielleicht in letzter Konsequenz auch mit der Demokratiezufriedenheit, das ist tatsächlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, über die wir heute noch vergleichsweise wenig reden, vergleichsweise wenig wissen. Aber früher oder später werden wir das sehr intensiv tun
müssen. Ganz kurz noch, kann es dazu führen, dass diese Enttäuschung wieder die AfD den Nutzen daraus ziehen kann?
Naja, eine solche Koalition zu schmieden heißt, heftige, weitreichende Kompromisse einzugehen. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite eine Partei wie die AfD haben, die sagt, ja, dieses ganze Gemauschel, da sieht man doch, hier hat sich eine politische Elite abgekapselt und denkt nur noch an sich selber, dann gibt es natürlich Verbindungen zwischen diesen Phänomenen, die, sagen wir mal, einen Blick nach vorne das Ganze nicht unbedingt oder einen nicht unbedingt entspannter in die Zukunft schauen lassen. Wobei das dann wiederum doch davon abhängt, wie die Koalition dann tatsächlich auch funktioniert. Und das ist tatsächlich noch etwas schwer zu sagen heute.
Miguel Westphal aus Hannover. Guten Abend, Herr Westphal.
Ja, guten Abend. Ich habe folgende Frage, die aber eigentlich auch schon mehr oder weniger im Gespräch, so glaube ich zumindest, beantwortet wurde. Und zwar ist meine Frage, gerade in Bezug auf die CSU, die ja unbedingt die rechte Flanke schließen möchte, inwiefern die CSU eigentlich auch bereit wäre, einem Einwanderungsgesetz, was die FDP und die Grünen eigentlich möchten, auch zuzustimmen, hinsichtlich der ganzen Wähler, die sie verloren haben, eigentlich auch an die AfD.
Mhm. Herr Faas, haben Sie da eine Antwort drauf? Wissen Sie, ob die CSU bereit ist, einem Einwanderungsgesetz in dem Modell wie FDP und Grüne das womöglich wollen, zuzustimmen?
Auch da wird es dann eine CSU-Sicht auf dieses Projekt geben, aber das haben wir ja eben schon diskutiert. Das scheint ja der Weg zu sein, der sich da abzeichnet, wie die verschiedenen Linien, Argumente hier zusammengeführt werden können. Und also ich kann nicht sehen, dass die CSU in so einen Modus der Totalverweigerung schaltet oder in einen Modus schaltet, der so interpretiert werden könnte, weil das kann dann auch nicht sein, was der Partei mit Blick auf das nächste Jahr, die Landtagswahl, vor der Haustür gelegen kommt. Also ja, ich denke, ein Einwanderungsgesetz ist wahrscheinlicher denn je und wird auch an der CSU nicht scheitern.
Das steht ja auch im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU und wird von der CSU mitgetragen. Das steht nicht im Bayernplan, sondern wie gesagt im gemeinsamen Programm. Fachkräftezuwanderungsgesetz, so, das ist ein anderes Wort für Einwanderungsgesetz. Das will die CSU, aber sie will natürlich nebenbei halt noch eine Begrenzung bei denen, die unter anderen Vorzeichen kommen. Nur eines muss man natürlich bei der ganzen Situation nochmal sehen. Die CSU hat eine Veto-Position. Die Kanzlermehrheit im Bundestag sind 355 Sitze. Ohne CSU bekommt das nicht einmal die CDU alleine plus SPD hin. Ohne CSU reicht es auch nicht für CDU, Grüne und FDP. Das heißt, wenn die CSU nicht mit im Boot ist, klappt es weder für eine große Koalition noch für Jamaika. So, die CSU hat eine schwere Niederlage erlitten. Sie hat auch die Quittung bekommen für ihre Politik, die nämlich schwankte zwischen schroffer Ablehnung des Merkel-Kurses und gleichzeitig permanenter innigster Umarmung. Das ging ja immer sozusagen zwischen Liebesbekundung und Scheidungsdrohung immer hin und her. Die AfD hat ja in Bayern nicht zu Unrecht oder mit gutem Grund plakatiert, wir halten das, was die CSU verspricht. Also sozusagen, wir spitzen nicht nur den Mund, sondern wir werden dann auch pfeifen. Das hat der CSU massiv geschadet. So, Horst Seehofer kämpft um sein politisches Überleben. Der Landesparteitag, auf dem er sich zur Wiederwahl stellen wird, so wie es aussieht, ist am 16. 17. November. Vor diesem Landesparteitag wird es keinen Koalitionsvertrag geben. Er wird um seine Wiederwahl kämpfen mit klaren Versprechungen, was alles mit ihm nicht geht. Und wenn er dann wiedergewählt ist, kann er ja nicht nach Berlin fahren und sagen, so Leute, ich musste das meinen Delegierten versprechen und jetzt können wir mal richtig Politik machen. Also die Position der CSU ist trotz ihrer Schwächung sehr stark. Sie kann den Spielverderber spielen. Und da Seehofer die bayerische Landtagswahl für viel wichtiger hält als die Frage, wer in Berlin regiert, wird er die zuerst auf die bayerische Karte setzen.
Woher nehmen Sie diese These, dass ihm das wichtiger ist?
Das ist sozusagen in der DNA der CSU. Für die CSU war immer die Position, wir sind die Partei, und zwar nicht nur die relativ stärkste, sondern die absolute Mehrheit. Und wir regieren Bayern vorbildlich. Und ich muss ja eines sagen, man kann ja über die Bayern sagen, was man will, aber in allen Ländervergleichen, ob sie das Wachstum nehmen, ob sie das Bruttoinlandsprodukt nehmen, ob sie die niedrige Arbeitslosigkeit nehmen, die Bayern zeigen, dass sie mit ihrer Politik, die ja gerne als etwas hinterwäldlerisch verspottet wird, eigentlich ein modernes Industrieland geschaffen haben, das den anderen überlegen ist. Und das will man erhalten unter diesem Mir san mir, das ist der bayerische Weg. Und das ist
wichtiger als das, was sich in Berlin abspielt.
Ja, weil es eine Partei ist, die auch nur auf dieses Bundesland beschränkt ist.
Georg Weil aus Hannover, guten Abend, Herr Weil.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich ärgere mich darüber, dass die CDU und die CSU als zwei verschiedene Parteien gehandelt werden. Heute Abend war ja im Radio auch schon von einer Viererkoalition die Rede. Ich sehe da keine Viererkoalition, sondern eine Dreierkoalition. Die CDU verzichtet, in Bayern anzutreten, die CSU verzichtet, in allen anderen Ländern anzutreten. Und das ist für mich ein Konstrukt, was so nicht geht. Das ist eine Partei, CDU, CSU, mag sie meinetwegen heißen, aber es geht nicht an, dass jetzt so getan wird, als sei es zwei Parteien. Und Frau Merkel wird sich dann als die große Vermittlerin darstellen und es so darstellen, als sei es ihr gelungen, da unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber sie ist nun mal CDU-CSU. Mhm. Frau Merkel ist für mich nicht CDU, sondern CDU-CSU.
Herr Weil, sind Ihnen denn irgendwelche Konfliktfelder bekannt zwischen CDU und CSU?
Ja, das wurde ja eben weit und breit auch diskutiert, dass in Bayern oder beziehungsweise von Seehofer lange Zeit auf Merkel eingehackt wurde und dann kurz vor der Wahl ist plötzlich alles ruhig. Ein anderes Beispiel ist ja auch die Geschichte mit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das war immer eine Position, wo die CSU gesagt hat, nicht mit uns. Und auf einmal geht es dann doch. Da sind sie dann doch eine Partei. Die CSU hat sich ja deswegen jetzt nicht aus der Zusammenarbeit verabschiedet.
Sie wollen also sagen, dieser Disput ist nur ein Schauspiel?
Das ist ein reines Schauspiel, das zur Verwirrung dient, um den Eindruck zu erwecken, Frau Merkel würde da vermitteln, aber Frau Merkel ist für mich CDU, CSU.
Herr Faas, also ich meine, da hat Herr Weil natürlich einen Punkt in gewisser Weise. Es ist nicht der gleiche Unterschied zwischen CDU und FDP, wie er jetzt zwischen CDU und CSU herrscht. Frau Merkel war die gemeinsame Kanzlerkandidatin, Herr Müller-Fock hat schon erwähnt, es gab ein gemeinsames Wahlprogramm plus den Bayernplan, aber trotzdem, es gab ein gemeinsames Wahlprogramm. Es gibt die gemeinsame Fraktion im Deutschen Bundestag aus CDU und CSU. Also das ist schon richtig, dass es ein qualitativ anderer Unterschied zwischen diesen beiden Parteien ist, als jetzt zwischen FDP, Grünen und der Union, wenn ich das mal so sagen darf. Was das verhandlungstaktisch bedeutet, ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich meine, bei Herrn Weil schwingt jetzt so ein bisschen mit, dass das ja vielleicht auch hilfreich ist für Koalitionsverhandlungen, in die man dann doch irgendwie gemeinsam geht als Union, wenn man immer sagen kann, ja, aber wir haben hier diesen schwierigen Partner, die CSU aus Bayern, und den müssen wir irgendwie auch mitnehmen und deswegen können wir nicht alles als Kompromisslinie hier anbieten oder akzeptieren. Das ist schon richtig, aber mit Blick auf die bayerische Landtagswahl und auch das Selbstverständnis der CSU, das massiv in Frage gestellt ist nach dieser Bundestagswahl. Ich meine, 38% für die CSU, das wäre für andere Parteien ein Traumergebnis. Für die CSU in Bayern ist es ein Desaster. Noch dazu mit einer Partei rechts von ihr, die mit 12-13% der Stimmen hier auch in Bayern reüssiert hat, nämlich der AfD. Das trifft die CSU schon im Kern und da ist einfach schwer vorhersehbar, wie sich sozusagen das alles rütteln und schütteln soll. Trotzdem ist es ein wichtiger Punkt, der hier von Herrn Weil nochmal gekommen ist. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, auch was Formalia betrifft, und das sollte man tatsächlich nicht ganz vergessen.
Also ich wollte nur noch zu dem Herrn Weil sagen, es ist natürlich zu sagen, das ist eine reine Showveranstaltung, das ist natürlich nicht, das sind rechtlich zwei selbstständige Parteien. Der Bundeswahlleiter weist das Ergebnis immer getrennt aus, weil die CDU tritt an und die CSU tritt an. Und für die CDU hat er ausgewiesen irgendwas mit 26% und für die CSU allein im Bundesgebiet 6,2%. Also die CSU würde auch kommt in den Bundestag, weil sie in Bayern mehr Stimmen, allein in Bayern über die 5%-Klausel kommt.
Gut, ich schlage
das vor, ist schon mehr als nur eine Showveranstaltung.
Ich schlage vor, wir machen jetzt mal eine Klammer um CDU, CSU und Bayern. Das Thema haben wir jetzt bewältigt. Ingrid Holst aus Hamburg, guten Abend, Frau Holst.
Ja, schönen guten Abend. Also meine Meinung dazu, ich halte es mit Martin Schulz, was er am Wahlabend gesagt hat. FDP und Grüne müssen sich keine Sorgen machen. Frau Merkel wird allem zustimmen, weil sie unbedingt Kanzlerin bleiben will. Und ich denke, auch mit der CDU ist das, CSU ist das auch schon geregelt, denn der Seehofer hat ja gesagt, also wir ziehen in den Wahlkampf mit Merkel als Kanzlerin. Und da werden die schon einige Punkte geklärt haben.
Ärgert sie das oder beruhigt sie das?
Ja, wissen Sie, ärgern? Beides nicht. Also irgendwie, man nimmt es hin.
Okay, aber wir bleiben mal bei dem Modell. Was Sie ansprechen, Frau Holz, ist ja die Frage, welche Rolle spielt Angela Merkel in dem Finden solch einer Koalition? Michael Weidemann, ist sie die Mediatorin und kann damit wieder glänzen, weil sie das ja kann?
Ja, dass, wenn sie schlau ist, nimmt sie diese Rolle auch hier wieder an. Das ist ja nur, was Martin Schulz sagte, eine etwas boshafte Umschreibung eines Prozesses, den man auch positiv wenden kann. Da muss man mal gucken auf das Modell, was wir ja jetzt alle beobachten, nämlich Schleswig-Holstein. Der dortige Ministerpräsident Daniel Günther hat für die CDU da von vornherein die Devise ausgegeben, wir versuchen nicht überall den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden in jedem einzelnen inhaltlichen Punkt, weil das dazu führt, dass alle das Gefühl haben, das ist irgendwie ein zusammengestoppeltes Programm, sondern wir gucken mal, was für die einzelnen beteiligten Parteien die wichtigsten Dollpunkte sind und gestehen jedem ein oder zwei dieser Forderungen zu, also Energiewende bei den Grünen, Infrastruktur, Investitionen bei der FDP oder ähnliches. Das ist ein Modell, was aus meiner Sicht Angela Merkel auch übernehmen kann. Damit könnte sie die beiden kleineren Parteien durchaus sehr schnell befrieden.
Herr Habeck hat gesagt, dass Schleswig-Holstein der gemeinsame Nenner in Schleswig-Holstein war, der Anspruch, wir wollen mehr Dynamik. Also das Land soll irgendwie nach vorne kommen und soll wachsen. Herr Weidemann, können Sie sich auch einen gemeinsamen Nenner für die Bundesregierung vorstellen, wenn da vier sitzen?
Der würde sehr ähnlich aussehen, sicherlich. Also was Defizite angeht, Deutschlands im Bildungsbereich, auch im Bereich Internetversorgung, Infrastruktur, die sind ja ganz offensichtlich, auch wenn wir natürlich kein Entwicklungsland sind und dass das deshalb nicht so deutlich wird. Das könnte eine gemeinsame Klammer sein, wo sich auch alle hinter vereinen könnten. Es würde sogar für die Grünen aus meiner Sicht es leichter machen, auch mal ein Autobahnprojekt mit abzunicken, wenn das sozusagen vorne als Devise stehen würde.
Thorsten Faas, Sie bekommen eine Frage mit auf den Weg, aber vorher reden wir mit Herrn Gildemeister. Die Frage ist, wenn es denn so kommt und Jamaika funktioniert, haben wir dann eigentlich eine Regierung des bürgerlichen Mittelstandes? Anders gefragt, wo bleiben die, die sich, wie man so sogenannt sagt, abgehängt fühlen? Nimmt so eine Regierung die mit oder bleiben die weiterhin auf der Strecke? Darüber können Sie jetzt nachdenken. Vorher hat Thomas Gildemeister das Wort. Guten Abend, Herr Gildemeister.
Ja, schönen guten Abend. Ich komme aus Hamburg und ich habe gerade Frau Holz gehört, die auch aus Hamburg kam, die in dieses allgemeine, ich sag mal, populistische Bashing eingeschlagen ist. Politiker wollen immer nur an der Macht bleiben. Das ist doch wirklich vorbei. Egal, wie man politisch steht, man kann doch nun Frau Merkel nicht unterstellen, und das gilt auch für die anderen drei Parteien, vor allen Dingen für ihre führenden Persönlichkeiten, dass sie immer nur an der Macht bleiben wollen. Wir haben hier mit dieser Wahl eine völlig neue Situation in der Form, und das fand ich sehr schön, dass Herr Faas das entwickelt hat, dass wir drei Parteien haben, die sich übrigens viel schneller einigen werden, als allgemein geglaubt wird, die eine sehr hohe Interessenidentität haben. Die ist viel höher als SPD und CDU, CSU. Und das war früher tatsächlich völlig anders, aber die Zeiten sind nicht mehr so. Und das Zweite, wenn ich das noch sagen darf, was heißt eigentlich immer große Koalition? Das ist ja auch so ein völlig falscher Begriff. In vielen Bundesländern können Sie das zusammenzählen. Da kommen Sie nicht mal auf 30-35%. Und die SPD als eine große Partei zu bezeichnen, die Zeiten sind leider auch vorbei, je nachdem, wie man steht.
Herr Gildemeister, ich würde gerne
Ihre völlig neue Konstellation.
Ich würde gerne Ihren ersten Gedanken nochmal aufgreifen. Was macht Sie so sicher oder so optimistisch, dass Politiker nicht an der Macht bleiben wollen?
Ich glaube, dass Politiker sehr wohl an der Macht bleiben wollen, aber sie wollen gestalten. Und ich unterstelle allen demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, dass sie, so das bezieht sogar noch die AfD mit ein, dass sie etwas verändern wollen und dass sie etwas gestalten wollen. Aber ich glaube nicht, dass alle Politiker an der Macht bleiben wollen. Das nächste Argument kommt immer gleich, die verdienen noch fürchterlich viel Geld und deswegen wollen sie an der Macht bleiben. Mhm. Ich glaube wirklich, dass man Frau Merkel da in diesem Punkt Unrecht tut.
Glauben Sie denn, dass Frau Merkel bei ihrer Machtdefinition die nächsten 4 Jahre Kanzlerin ist?
Ja, davon gehe ich durchaus aus. Ich glaube auch, dass Frau Merkel, wenn Sie sich die Steuerpolitik angucken, wenn Sie sich Familienpolitik angucken, wenn Sie sich Klimapolitik angucken, gar nicht große Schwierigkeiten haben darf. Und wenn Sie mir zum Schluss noch eins gestatten, diese Obergrenzendiskussion, das ist ja von Ihren Studioteilnehmern auch sehr schön gesagt worden, diese Obergrenzengeschichte, die kriegen Sie weg. Wir kriegen jetzt ein Einwanderungsgesetz zum ersten Mal. Und mit dem Einwanderungsgesetz haben Sie die Obergrenze in der Hintertür. Und das Asylrecht wird auch von keiner der drei Koalitionspartner irgendwie in Frage gestellt. Und beim Asylrecht gibt es keine Obergrenze, das steht im Grundgesetz. Und damit ist die Sache dann wohl auch vom Tisch. Und da ist ja auch ganz richtig gesagt worden, elegante Formulierung und die Sache ist erledigt. Mhm.
Was Herr Gildemeier sagt, Herr Müller-Fock, hat er recht, wenn er sagt, ja, Politiker denken nicht nur an ihre Macht, sondern wollen auch gestalten. Wie sehen Sie das?
Also Politiker wollen gestalten und wenn ich gestalten will, muss ich an der Macht sein. Der Satz von Franz Müntefering, Opposition ist Mist, entspricht zwar nicht ganz dem politikwissenschaftlichen Lehrbuch, wonach auch die Opposition ja eine ganz wichtige Funktion hat, aber aus der Sicht einer Partei, die gestalten will, ist es natürlich sehr frustrierend, in der Opposition zu sitzen und noch so schöne Anträge zu formulieren und noch so tolle Ideen zu haben und das nicht umsetzen zu können. Deswegen gehört Macht und Gestalten sind praktisch zwei Seiten einer Münze. Ich wollte nur zu Herrn Gildemeister noch mal sagen, wenn es so einfach wäre mit der Obergrenze, dann wäre das auch leichter zu lösen. Es sind ja von den 200.000, die im letzten Jahr etwa noch gekommen sind, sind das ein paar Tausend, die Asyl bekommen nach Artikel 16a. Die Masse sind Leute, die über Genfer Konvention und andere Wege zu uns gekommen sind und die keinen Anspruch haben auf Asyl, sodass die nicht den grundgesetzlichen Anspruch haben, hier zu bleiben. Und für die muss eine Lösung gefunden werden.
Gut, ich hatte vorhin gefragt, die Frage ging an Herrn Faas als Politologen, wenn es denn eine Jamaika-Koalition geben sollte, ist das dann nicht eine mittelständische bürgerliche Regierung? Und die Frage, die sich dann anknüpft, ja, wo bleiben denn die anderen Parteien gewählt haben? Man nennt sie die sogenannten Abgehängten. Sind die da nicht noch weiter abgehängt?
Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden an der Stelle. Man muss eigentlich drei Dinge unterscheiden. Wenn man sich diese Parteien anschaut, da muss man erstmal sehr genau differenzieren zwischen der politischen Elite, also nehmen wir Cem Özdemir und Christian Lindner, die können schon miteinander, die sind sich auch gar nicht so unähnlich am Ende des Tages. Also die würden sicherlich einen Weg finden und das merkt man ja auch schon in Diskussionen, die wir in diesen Tagen führen oder miterleben dürfen.
Ich muss Sie da mal unterbrechen, was ist an den beiden Herren nicht unähnlich?
Ja, die Art und Weise, wie sie Politik machen, dass sie seit langem im Geschäft dabei sind, dass sie verstehen, wie man Kompromisse findet und dass sie, ich könnte mir vorstellen, sogar auch auf so persönlicher Ebene durchaus einen ganz guten Draht zu
haben. Beiden können nachweislich persönlich sehr gut.
Ja, aber sie duzen sich. Man kann sich ja duzen, aber die Steuerpolitik bleibt trotzdem ein weites Feld. Sind Männerfreundschaften schon so bei der Politik?
Nee, das ist nicht der Punkt, aber es gibt zwischen den beiden, und ich wollte ja gerade sozusagen ein paar Differenzierungen einführen, zwischen den beiden nichts, was dazu führt, dass man nicht Kompromisse schließt. Die werden schwierig sein und da wird man auch jeder sozusagen für sich darauf achten, dass man da mindestens gesichtswahrend oder sogar idealerweise als Gewinner rauskommt. Aber trotzdem, die werden Mittel und Wege finden, zueinander zu kommen.
Aber nochmal meine Frage.
Ja, aber nur ganz kurz, damit das Argument klar wird. Auf der Ebene der Mitglieder und erst recht der Wählerinnen und Wähler, da sieht es anders aus. Da sind Grüne und FDP sich vielleicht, und das zielt auch in Richtung der Frage, was diesen Mittelstand betrifft, die sind sich vielleicht ähnlich darin, dass sie nicht schlecht verdienen, dass sie auch durchaus ein vergleichsweise hohes formales Bildungsniveau mitbringen, die Wählerinnen und Wähler, wie auch die Basis in den beiden Parteien. Aber kulturell sind es große, große Unterschiede. Da sind häufig die Anhänger und Mitglieder der FDP für die Grünen tatsächlich so ein rotes Tuch und umgekehrt.
Aber wo bleiben die, die nicht FDP und Grün sind und die bei dieser Bundestagsschabel schon?
Naja, erstmal war ja Ihre Frage sozusagen, gibt es da sowas wie einen bürgerlichen Mittelstand? Und den gibt es, wenn man sich sozusagen Sozialstruktur anguckt. Aber wenn man sich Einstellungen, wofür treten Wählerinnen und Wähler, die FDP, die Grünen wählen oder Mitglieder der Parteien ein, dann gibt es da schon noch große Unterschiede. Diese Unterschiede gibt es auch und insofern ist die Frage spannend und wichtig. Die gibt sicherlich mehr denn je zukünftig im Deutschen Bundestag dann auch, wenn wir mal unterstellen, es läuft auf Jamaika hinaus, zwischen Regierung und Opposition, weil in der Opposition sitzen dann SPD, Linke als klassische Parteien der politischen Linken und AfD, die ja, wenn man sich die Wählerwanderungen am Wahlabend noch mal in Erinnerung ruft, auch ganz starke Unterstützung bekommen haben von Menschen, die vielleicht früher nicht gewählt haben oder die 2013 Linke oder SPD gewählt haben. Das heißt, sie haben da schon eine Opposition, die in ihrer Sozialstruktur, was die Wählerschaft betrifft, sehr, sehr anders ist als das, was dann zukünftig die Regierung bildet. Und das könnte die zukünftige Auseinandersetzung ja auch durchaus polarisierter und damit auch spannender machen.
Michael Weidemann, ich spitze es nochmal zu. Die Frage ist doch, wenn es Jamaika gibt aus Grüne und FDP und CDU, ich habe das mittelständische bürgerliche Regierung genannt, wo bleibt denn die Interessenvertretung des sogenannten kleinen Mannes?
Ja, sie wird tatsächlich verlagert in die Opposition. Ich teile Ihre Auffassung. Es handelt sich um ein bürgerliches Regierungsbündnis, wenn auch mit subjektiv sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen. Aber das ist ein klassisches bürgerliches Bündnis und dem steht gegenüber eine Opposition aus zwei Parteien, die links oder mittellinks orientiert sind und einer AfD, die die soziale Karte spielt im Rahmen ihrer rechten Ausrichtung. Also da in der Frage werden wir eher sehr viel klarere Positionierungen haben. Aber lassen Sie mich nochmal auf dieses Argument eingehen, dass die Wählerschaft das möglicherweise nicht mitträgt. In Schleswig-Holstein haben bei der Bundestagswahl alle drei Jamaika-Parteien deutlich gewonnen, FDP und Grüne schon auf einem hohen Niveau noch dazu gewonnen. Das heißt, die Wählerschaft scheint das durchaus zu gutieren, dass ihre Parteien mitregieren, auch in dieser Form von Bündnis.
Aber das heißt, der sogenannte kleine Mann findet nur in der Opposition statt?
Naja, dann nur nicht. Natürlich hat die Union ja auch einen sehr starken Arbeitnehmer, sozialpolitischen Flügel. Also das kann man denen nicht unterstellen, dass da keine Sozialpolitik betrieben würde. Aber in der Positionierung, wie zum Beispiel geht man um mit Mindestlohnerhöhungen zum Beispiel, da wird es wahrscheinlich sehr viel deutlichere Positionen geben zwischen Opposition und Regierung künftig, als es sie bisher gegeben hat.
Frank Schmidt aus Ahrensburg, guten Abend, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich denke, dass wir eine Koalition mit den drei genannten Parteien, also CDU, CSU und FDP und auch den Grünen erstmal bekommen werden. Aber die Nagelprobe wird sich dann erweisen, wie sie es schaffen, die Migrations- und Ausländerpolitik zu gestalten und auch, sage ich mal, in Gesetze zu packen. Und meine Befürchtung ist einfach, dass wenn sie das in den nächsten 4 Jahren nicht auf den Weg bringen, dass die Wähler dann nochmal wieder negativ quotieren werden. Das heißt also, wir werden die FDP wieder einbrechen sehen. Wir werden vielleicht sogar noch einen stärkeren Flügel der AfD sehen, so sie sich denn im Bundestag behaupten können. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum man immer einen deutschen Sonderweg gehen muss oder warum Deutschland immer versucht, etwas Eigenes zu gestalten, warum nimmt man nicht Ländern, wo es funktioniert, die jahrzehntelang Erfahrung haben mit Einwanderungs- und Immigrationspolitik, das als Basis zu nehmen und zu gucken, das vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber das einfach mal als Geschäftsgrundlage zu nehmen und sagen, so jetzt nehmen wir uns mal ein Land als Vorlage, gucken, wie können wir das in Deutschland implementieren. Denn wenn man sieht, im Osten sind auch viele AfD-Wähler, die früher die Linke gewählt haben und die zwar keinen so hohen Ausländeranteil haben, aber eben das Problem sehen, sie fühlen sich sozial abgehängt in der Weise, dass sie sagen, ja, es sind 250.000, illegale Immigranten in Deutschland, die eine Wohnung bekommen, die Geld bekommen.
Herr Schmidt, ich glaube,
was wird für uns Rentner getan? Wenn man da das nicht schafft, etwas auf den Weg zu bringen, dann denke ich mal, wird diese Koalition, so sie dann jetzt zustande kommt, auch nicht lange halten.
Wir haben 2 Mails bekommen. Die eine Mail ist von Marco Kaiser. Er schreibt, das größte Problem bei solchen Verhandlungen sind die Grünen. Und Olaf Müsel schreibt, sollte es zu Jamaika kommen, wäre das Todesurteil für die Grünen, da sie ihre linken Wähler an die Linken verlieren. Das sind Thesen für einen Politologen, Herr Faas.
Ja, was vielen sagen Dank. Sie? Erstmal, bitte gerne doch. Wir haben vor der Wahl mal eine kleine experimentelle Studie gemacht, wo wir im Prinzip grüne Wähler mit verschiedenen möglichen Koalitionsszenarien, die nach der Wahl eintreten könnten, konfrontiert haben. Und tatsächlich sieht man, dass diese Jamaika-Koalition für Teile der grünen Wählerschaft tatsächlich schon schwer vorstellbar gewesen ist. Die Situation ist jetzt nach der Wahl eine andere. Es gibt jetzt einfach bestimmte Fakten und mit denen muss man sich dann irgendwie auch arrangieren. Aber man konnte vor der Wahl erkennen, dass das Hinauslaufen auf ein Jamaika-Bündnis für viele Menschen, die grundsätzlich gegenüber den Grünen positiv gestimmt und eingestellt sind, nochmal ein Argument gewesen ist, darüber nochmal nachzudenken und vielleicht dann doch woanders ein Kreuzchen zu machen. Das geht auch nochmal zurück auf die Frage nach dem Mittelstand eben. Auch die Grünen sind ja sozusagen, wie gesagt, nicht unbedingt in der Art und Weise, wie sie ökonomisch gestellt sind, aber in der Art und Weise, wie sie über Ökonomie, die Gesellschaft nachdenken, durchaus zweigeteilt. Die Realos, Fundis, hat man früher mal gesagt. Also und da gibt es natürlich auch einen Flügel bei den Grünen, der durchaus links eingestellt ist, sozial eingestellt ist. Wenn Trittin jetzt sagt, die FDP muss sozialer werden, dann geht es ja genau in so eine Richtung. Aber trotzdem, was wir daraus lernen, auch aus dem, was Herr Kaiser was, glaube ich, sagt, ist, letztlich sind die Grünen jetzt die Partei, die dem klassisch schwarz-gelben Bündnis zur Mehrheit verhelfen. Sie sind also die Partei, die hier den größten Sprung macht, die auch sozusagen am weitesten auf andere sich zubewegen muss. Das ist vielleicht nicht schön für die Anhängerinnen oder vielleicht auch die Mitglieder, aber verhandlungstaktisch kann man sich das natürlich wiederum teuer bezahlen lassen. Also
Michael Weidemann, darf ich hier aus Frankfurt
ich würde gerne speichern Sie das kurz, Herr Müller. Ich würde gerne Herrn Weidemann, der die Landespolitik ja beobachtet, wie stellt sich das denn in Schleswig-Holstein dar? Sind die Grünen oder die linken Grünen da mitgenommen worden oder hat sich da bei den Grünen was abgespalten, weil man nun eine Jamaika-Koalition in Kiel hat?
Also ich würde da gerne die Bemerkung von Hugo Müller-Fock aufgreifen. Politiker wollen gestalten und deshalb an die Macht. Und das gilt eben auch für die linken Grünen. Denen ist sehr klar gewesen, entweder gehen sie in dieses Bündnis oder sie sitzen in der Opposition. Und das hat sofort diszipliniert, auch schon in der Phase der Sondierung und der Verhandlungen in Schleswig-Holstein. Es hat verbal durchaus starke Kritik gegeben daran. Letztlich bei den entscheidenden Abstimmungen auf den Parteitagen sind gigantische Mehrheiten für Sondierung, für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und dann auch Zustimmung zum Koalitionsvertrag gekommen.
Sie nennen das Gestalten. Man kann ja auch Macht und Gestalten, das hat ja auch Herr Müller-Fock gesagt, in einen Topf schmeißen. Aber heißt das für Macht und Gestaltung, ja, gebe ich meine Überzeugungen in einer Partei, einer Garderobe ab?
Nein, heißt es nicht, weil eben, und das hat wiederum der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther clever geregelt, er den Grünen ein, zwei Themen zugestanden hat, wo er gesagt hat, hier könnt ihr zwar nicht eure Maximalposition, aber eure Grundüberzeugung auch realisieren. Und dazu gehört einmal die Flüchtlingspolitik und die Energiepolitik. Und das ist auch für linke Grüne schon ein ziemliches Pfund.
Also wenn ich in einem Parteiensystem agieren muss, in dem absolute Mehrheiten mehr oder weniger die Ausnahme sind, dann weiß ich muss Kompromisse machen. Und aus der Sicht von Parteipolitikern sagen doch die meisten, lieber setze ich in einer Koalition 40-50% meiner Vorstellungen um, als dass ich in der Opposition gar nichts umsetzen kann.
Genau.
So, und das macht die Leute ja auch pragmatisch. Das war mein Zwischenruf aus Frankfurt, denken Sie doch an Hessen. Wer hätte denn gedacht, dass die Grünen in Hessen mit der CDU, die nach landläufiger Ansicht am nächsten an der CSU war, eine schwarz-grüne Regierung bilden. Da gab es eine ganz einfache Überlegung. In Hessen waren die Grünen seit drei Legislaturperioden nicht mehr in der Regierung. Und man sagte, wenn wir irgendwann mal hier noch auf dieses Land Einfluss nehmen wollen, dann müssen wir jetzt springen. Und so ähnlich kann das natürlich auch dann in Berlin sein.
Herr Müller-Fock, ist, wenn Sie sagen, dann müssen wir springen. Ich lese hier mal ein Zitat von Katrin Göring-Eckardt vor. Und die Frage ist das schon der erste Ansatz zum Sprung? Sie hat gesagt, wir lieben dieses Land, es ist unsere Heimat, diese Heimat spaltet man nicht. Dies aus dem Mund einer Grünen. Ist das der erste Sprung eines Kompromisses?
Ja, ich glaube, das war auch an die Adresse der eigenen Partei gerichtet, an die grüne Jugend, die ja sagte, Heimat sei etwas Reaktionäres. Wer den Begriff Heimat verwende, grenze aus und verhindere Integration. Also das hatte so etwas, das war, glaube ich, auch noch innen gerichtet. Aber auch der Bundespräsident hat ja gestern übrigens das Thema Heimat sehr stark thematisiert. Es gibt ja Leute, da sind wir wieder bei den Abgehängten, die verstehen die Welt nicht mehr und die verstehen das Land nicht mehr. Und da muss sich die nächste Regierung schon etwas einfallen lassen, um den Leuten auch Politik besser zu erklären und besser zu vermitteln. Aber noch, um auf die Abgehängten nochmal zu kommen, es gibt ja, weil Sie sagten, kleine Leute abgehängt. Ich würde schon unterscheiden. Die Abgehängten sind ja, ein Großteil derer steckt in den 25% Nichtwählern, die sozusagen abgeschlossen haben mit diesem politischen System, Langzeitarbeitslosen, Leute in der Grundsicherung, die Leute, die keine Perspektive für sich sehen, die sagen, was soll ich überhaupt noch wählen gehen? Ich kassiere meine Stütze und ansonsten sollen die mich alle in Ruhe lassen. Während die kleinen Leute, die teilweise Angst haben um das, was sie haben, dass sie es verlieren könnten, von denen sind sicherlich einige zur AfD gegangen, aber bei den kleinen Leuten ist die CDU die mit Abstand stärkste Partei, nicht die SPD. Also insofern denken Sie doch nur dran, was die Große Koalition gemacht hat. Die CDU hat alle Lieblingsprojekte der SPD durchgewunken. Von der Rente mit 63 bis zum Mindestlohn.
Das ist bekannt. Herbert Port aus Kronshagen. Guten Abend, Herr Port.
Ja, schönen Abend, Herr Bormann. Schönen Gruß auch in die Runde. Also ich denke mal, dass die Jamaika-Koalition prinzipiell möglich sein wird, aber der größte Knackpunkt wird für mich der Herr Seehofer mit seiner Obergrenze sein. Zwischenzeitlich hatte man ja mal den Eindruck, dass er das alles relativiert hat, aber jetzt wird das wieder zum Thema. Und die CSU scheint ja auch dahinter zu stehen, selbst wenn Seehofer jetzt im November bei der Tagung der CSU da abgewählt werden sollte, wird der Begriff weiter im Raum stehen. Ein möglicher Kompromiss wäre doch der, dass man Herrn Seehofer konzidiert, die Obergrenze in den Koalitionsvertrag aufzunehmen und dass FDP und Grüne gleichzeitig ankündigen, jetzt völlig wertfrei und ohne Zwangsbeatmung, dass man den Gang nach Karlsruhe antreten wird. Im Kern ist das, scheint mir das ja ein juristisches Problem zu sein. Die Bayern behaupten ja, dass die Obergrenze konform geht mit der Verfassung, während ja FDP und Grüne behaupten, das geht nicht zusammen mit der Verfassung.
Und Ihre Idee ist, der Seehofer soll es reinschreiben und die anderen beiden ziehen es vor Verfassungsgericht und damit ist die Sache vom Tisch. Das ist sicherlich eine Idee und wenn Herr Özdemir uns zuhört, dann wird er das vielleicht in Erwägung ziehen und wir dürfen gespannt sein, ob es dazu kommt. Ich würde gerne die letzten Minuten dieser Sendung nochmal darauf verwenden, nochmal kurz auf die SPD zu gucken. Herr Müller-Fock, können Sie sich vorstellen, man hat ja schon vor der Apotheke besagte Pferde gesehen, dass die SPD doch nochmals eine Rolle rückwärts macht mit der schönen Formulierung, wir müssen Verantwortung übernehmen fürs Land.
Erst das Land, dann die Partei, ja.
Wenn die Koalitionsverhandlungen, ja, ich sag mal, schwierig werden?
Also wenn die Koalitionsverhandlungen sozusagen in einer Sackgasse landen, wird die CDU die Fühler zur SPD wieder ausstrecken und dann wird die SPD natürlich den Preis sehr hoch treiben können. Da kann man sich schon vorstellen, was alles an Voraussetzungen genannt werden, um überhaupt Gespräche aufzunehmen. Ich muss mal sagen, wenn die Sache an der CSU scheitert, gibt es auch andere Koalitionsmöglichkeiten. Die CDU und die SPD und die Grünen hätten zusammen 420 Sitze.
Ja, Sie machen jetzt ein Farbenspiel auf.
Ja, das wäre aus der Sicht der SPD, das wäre keine große Koalition, das wäre sozusagen Rot-Grün mit schwarzer Beimischung. Das könnte eine andere.
Eine Kanzlerin Merkel.
Könnte eine andere. Die Kanzlerin Merkel passt zu jeder Farbe.
Kanzlerin heißt
das
Nahles.
Das ist nicht das Problem.
Nein, also jetzt wird es bunt. Also bleiben wir mal auf dem Teppich und bleiben wir bei dem, was ist. Die Frage, die sich natürlich stellt, wenn wir Jamaika wenn das wirklich klappen sollte, Herr Faas, Sie bekommen die Frage als Erste, sind der Politologe, ist das eigentlich gut fürs Land?
Wenn Jamaika nicht kommt.
Oder nee, wenn Jamaika kommt.
Wenn Jamaika kommt.
Herr Müller-Fock hat nicht recht, wir bleiben bei Jamaika.
Ich glaube, also was wir ja...
Gut,
was,
dass Sie das schon wissen, wie das ausgeht. Ich weiß es nicht.
Ja, sehen Sie, habe ich Ihnen was voraus.
Ja. Was man, glaube ich, schon gemerkt hat, was gerade der SPD ja auch wirklich große Bauchschmerzen bereitet oder sie auch wirklich in diese Region von 20% plus ein wenig mehr geführt hat, diese große Koalition, die hat der SPD nicht gut getan. Ich würde aber auch sagen, sie hat der Demokratie in Deutschland nicht wirklich gut getan. Wenn sie sich nochmal die Wahlkämpfe, die wir nach der großen Koalition 2005 bis 2009, aber auch jetzt nach der großen Koalition 2013 bis 2017 hatten, die Diskussionen, die wir jeweils bei diesen Bundestagswahlen geführt haben, nach der großen Koalition, waren extrem ähnlich. Da gab es keine Polarisierung, da gab es keine Zuspitzung, die waren langweilig, überflüssig. Das können wir eigentlich nicht wollen, wenn wir Demokratie, Diskurs, Auseinandersetzung, Streit wertschätzen. Und insofern kommt es der SPD sicherlich gerade zu Pass, dass sie auch staatspolitische Argumente anführen kann, um selber diesen Weg aus der großen Koalition herauszufinden. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es für das Land besser ist, wenn wir jetzt eine andere Koalition haben, wenn wir auch wieder eher eine Balance zwischen Regierung und Opposition haben. Diese Politik der großen Koalition mit dieser übermächtigen Regierung gegenüber einer sehr, sehr kleinen Koalition, das hat dem Land nicht gut getan. Insofern glaube ich nicht zuletzt deswegen, werden sich alle Parteien, die jetzt Jamaika anstreben wollen und auch müssen, am Ende verständigen und wir werden eine Opposition haben, die größer ist, als sie bisher war und die dieser Rolle dann auch eher gerecht werden kann.
Michael Weidemann, ist Jamaika gut fürs Land?
Unter den gegebenen Voraussetzungen des Bundestagswahlergebnisses ja. Ich glaube nicht, dass die Bilanz von der Großen Koalition so schlecht war, was die Inhalte angeht, weder der ersten noch der zweiten jetzt in diesem Jahrtausend. Aber für die Demokratie, da stimme ich zu, ist das keine so gute Lösung gewesen. Dass es Kräfte in der SPD gibt, die sagen, wir würden gerne drin bleiben, das ist ganz offensichtlich erkennbar. Ich halte es aber tatsächlich für die schlechtere Variante.
Wenn Sie an die politische Debatte denken, ist es für Sie als politischer Journalist Ja, eine reizvolle Aussicht, wenn man eine Jamaika-Koalition auf der einen Seite hat und eine Opposition der anderen?
Naja, das ist immer erstmal reizvoll, weil es eben völlig neue Positionierungen, also auch neues Personal gibt. Das ist für einen Journalisten immer interessanter als eine Fortsetzung des Alten. Das heißt aber nicht, dass es automatisch gut fürs Land sein muss. Ich glaube, es aber in diesem Fall ist es den Versuch tatsächlich wert. Und ich glaube, dass sich die großen Parteien, die alten Parteien, die traditionellen Parteien auf diese Art und Weise auch neu sortieren werden.
Herr Müller-Fox, Sie nannten die Große Koalition eine Wohlfühlkoalition. Die nächste Koalition, wie würden Sie die beschreiben und ist sie gut fürs Land?
Die kann gut fürs Land sein, wenn sie zustande kommt. In der Tat, große Koalitionen sind immer problematisch. Das Problem bei der letzten großen Koalition war aber nicht, dass die Opposition klein war. Das Problem war, dass bei zwei zentralen Fragen, nämlich der Europolitik und der Flüchtlingspolitik, die Opposition und die Regierung mehr oder weniger in allem übereinstimmten. Dass diejenigen, die gegen die Europolitik waren und gegen diese Flüchtlingspolitik, dass die im Parlament nicht vertreten waren. Das war nicht die Schuld, sozusagen, dass Schwarz-Rot eine große Mehrheit hatte, sondern wenn die Opposition der Regierung quasi mehr oder weniger hundertprozentig folgt, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich neue Parteien entstehen und wenn sich der Unmut andersweitig Bahn bricht.
Es bleibt spannend, kann man an dieser Stelle sagen. Und es war sicherlich nicht die letzte Redezeit zu dieser Koalition, die sich da schmieden will. Die Redaktion heute Abend hatte Petra Lehnert und wir sprachen über die Frage, hat Jamaika eine Chance? Das ist nun wahrlich ein Zufall, dass wir morgen über Scheitern reden. Wir reden nicht über Scheitern der Koalition, sondern wir fragen generell, wenn man lebt, kann man scheitern. Ist das ein Makel oder eine Chance? Wie geht die Gesellschaft mit krummen Lebensläufen um, also mit Lebensläufen, wo ein Scheitern stattfindet? Scheitern, Makel oder Chance, das ist morgen unser Thema. Sie können uns schreiben, ndr.de/redezeit oder anrufen morgen ab 20.30 Uhr und vielleicht erzählen Sie uns von Ihrem Scheitern und wie Sie rausgekommen sind. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.